Guten Morgen, liebe Geschwister. Freue mich, dass ihr alle da seid und freue mich auch über die Geschwister, die über Telefon zuhören oder über Funkwellen mit uns verbunden sind, irgendwo, wo die kleinen Kinder betreut werden müssen. Ich möchte noch Grüße von Rosemarie Müller und Thorsten Hillmann weitergeben. Das habe ich am Sonntagabend vergessen. Ja, denen hat es dieses Jahr nicht sein wollen, dass sie hier sein können. Sie lassen ganz herzlich grüßen. Dann möchte ich zwei Dinge noch aufgreifen, die der Johannes am Sonntagabend noch angesprochen hat. Das eine war, dass wir es aushalten müssen, wenn wir in einer Predigt gar nicht vorkommen. Und da ist mir dann später, so wie dem Johannes da bei Nacht was eingefallen ist, als ich dann drüben war, kurz vorm Schlafengehen, habe ich mich dann erinnert, ja Moment mal, wenn wir gerade nicht in einer Predigt vorkommen, dann müssen wir uns im Klaren werden, dass wir ja dann aus der Position, die unser Gott und Vater hat, in diese Versammlung hineinschauen. Sprich, ja, dass wir, da unser Leben verborgen ist mit dem Christus in Gott und Gott dann redet, dann sind wir ja praktisch bei seinem Herzen und gucken auf das, was er jetzt redet, in die Versammlung hinein. Ja, wenn also Gott über Israel spricht und dabei sein Herz öffnet, so wird es in Hesekiel 37 und 16 und an 100.000 anderen Stellen tut, ja, dann dürfen wir neben ihm oder unter ihm stehen und hören, ja, was er jetzt denen, die er anspricht, zu sagen hat und uns mitfreuen an dem, was aus seinem Herzen kommt.
Aus seiner Perspektive
ja. Da hineinzuschauen. Ja. War mir sehr wichtig und er hat auch noch den Unterschied gemacht, der ist ganz richtig, weil ich die Jesaja-Stelle zitiert hatte in Jesaja 45. Ich schlage die nochmal auf für die, die jetzt am Sonntag nicht da waren. Das steht ja in Vers 25, in Jahwe wird gerechtfertigt werden aller Same Israels. Ja, oder wir können da auch Jakobs lesen. Natürlich. Und es gibt ja einen Teil, den Gott auch für den Leib des Christus bestimmt hat aus Israel. Die werden natürlich genauso in Jahwe gerechtfertigt werden, nämlich durch den Sohn. Ja? Nur dass sie eben für eine andere Körperschaft und Aufgabe bestimmt sind wie Israel, das Volk der Erde. Das noch als Ergänzung und Bestätigung. Nun wollen wir heute uns weiter mit dem Thema Hesekiel 37, 11 bis 14 beschäftigen, was ja der Hauptpunkt ist. Und da haben wir ja gelesen, dass Gott sein Volk auf mehrere Arten zurechtbringt, und zwar parallel. Einmal öffnet er ihre Gräber, das wird uns in Vers 12 und Vers 13 gesagt dort. Und zum anderen, wenn also die Gräber geöffnet werden, dann bringt auch Gott den Rest Israels, der sich noch unter den Nationen im Gericht der Zerstreuung befindet, zurück in das Land, das er Jakob gegeben hat. Ja? Es ist interessant, dass hier steht, Jakob gegeben, weil eben das auf die ursprüngliche Landverheißung sich zurückbezieht, die der Abraham bekommen hat. Und der Jakob war ja eigentlich der, der dann das Land wirklich geerbt hat und der dann sich etabliert hat mit seinen Söhnen. Nun, die Verse 11 bis 14 in Hesekiel 37, die werden von verschiedenen wirklich bibeltreuen Verkündigern noch einmal gedeutet. Ja, und das hat mich dann sehr stark bewegt, weil sie Folgendes sagen, das Öffnen der Gräber in den Versen 12b und 13b müsse man symbolisch verstehen. Und zwar dahingehend, dass es die erste Phase der Rückführung der Juden bzw. Israeliten aus ihrer Diaspora beginnend um 1870 und dann schließlich, dass diese Rückführung dann 48 zum jetzigen Staat Israel geführt habe. Und es wäre praktisch im Bilde so, wie wenn jemand aus den Toten zurückkommt. Das klingt natürlich sehr verlockend und es macht auch Sinn ein Stück weit. Aber das Problem ist, dass sie dann den Rest des Kapitels wörtlich nehmen. Ja? Da kommen wir dann gleich noch drauf zu sprechen. Die zweite Rückführung, also die finale Rückführung, wie sie auch der Herr Jesus in Matthäus 24, 31 nennt und auch unsere Prophetie in Hesekiel 37, das wäre dann praktisch das zweite. Die zweite Rückführung beim Kommen Jesu oder unmittelbar im Zusammenhang, sagen wir mal ganz vorsichtig, im Zusammenhang mit der Rückkehr des Messias zu seinem Volk. Und man führt dann auch gerne an, und das ist ja auch nicht verkehrt, dass das etwa dem Feigenbaumgleichnis des Herrn Jesus entspricht, dass er in Matthäus 24 dort erzählt. Und zwar sagt er dort, wenn der Feigenbaum Blätter gewinnt, dann wisst ihr, dass der Sommer, nämlich die Zeit der Frucht, nahe ist. Und so hat dieses Bild praktisch eine zweifache, hintereinander ablaufende Aussage bezüglich der Errettung Israels. Zunächst einmal entsteht der Baum, der ja verdorrt ist. Ja, im Markus-Evangelium erfahren wir, dass dort der Herr den Feigenbaum verflucht, direkt nachdem er nach Jerusalem reinkommt. Und über Nacht verdorrt er komplett von den Wurzeln an. Ja, und deshalb das Gleichnis in Matthäus 24, dass der Baum wieder Blätter gewinnt, bedeutet ja, dass die Wurzeln wieder Leben nach oben bringen und dann Blätter entstehen. Aber der Baum nützt ja nur dann was, wenn er Frucht bringt. Und die kommt erst im Sommer, also danach. Also sind es auch zwei Phasen der Zurechtbringung Israels. Eine äußere Phase, wo man die Umrisse erkennt, also Staat und Regierung, und es sind wieder Leute da. Und zwar sind sie im Land der Väter. Ja? Und dann in einem nächsten Schritt erfolgt die geistliche Belebung. Und nur geistliche Belebung ist Frucht im biblischen Sinn. Also macht es durchaus Sinn, was da gesagt ist. Aber das Problem hier ist, wenn man die ersten Verse der Deutung Jahwes noch einmal deutet, dann entsteht ein Bruch. Denn man legt über etwas, was der Herr bereits gedeutet hat, noch einmal eine Deutung drüber. Denn das Bild in den ersten 10 Versen in Hesekiel 37 ist das Bild der völligen Zurechtbringung Israels. Und dann erklärt Gott, was das Bild bedeutet. Und der erste Teil, den er erklärt, ist, dass er eben, und das Bild betrifft ja eine Menge verdorrter Totengebeine, die schon sehr, sehr lange dort liegen, in diesem Tal, in dem der Hesekiel im Geiste hingebracht wurde, dass er diese Gebeine lebendig macht. Und dann erklärt er weiter ab Vers 15, dass er den Rest Israels, der sich zu jenem Zeitpunkt noch unter den Völkern befindet, komplett zurückbringt. Ja, es sind also zwei direkte Stufen. Und daneben her macht er noch Folgendes. Er fügt Juda und Israel wieder zu einem Holz zusammen, sodass sie von da an für immer zusammen sein werden. Das sind die Grundaussagen von Hesekiel 37. Wenn ich also den ersten Teil der Auslegung vergeistige, müsste ich notwendigerweise das mit dem zweiten Teil auch tun. Aber da kommt ja ein absoluter Blödsinn raus, weil dann muss ich Israel vergeistigen, alle diese Vorgänge vergeistigen. Ja. Das macht kein Mensch, weil der Blödsinn offenbar wäre. Jetzt, wenn man mit der Totenauferweckung nichts anfangen kann, und die meisten können es offensichtlich nicht, dann muss man es vergeistigen. Also, wenn ich so vorgehe, dann entsteht ein direkter, ich möchte ihn einfach schriftwidrigen Bruch nennen im Verständnis dieses Textes. Und dann komme ich weg von dem, was unser Herr hier aus seinem Herzen redet. Ja, was Gott hier macht, heute sagt man, er outet sich. Ja, das heißt, er legt etwas offenbar und er redet ja zu solchen, die noch verdorben sind. Ja, der ganze Text in Hesekiel 16 spricht davon. Ja, und deshalb müssen wir hier konsequent vorgehen. Frage, warum darf es keine Auferweckung oder Auferstehung der Toten sein, was die Worte der unmissverständlichen Aussage Gottes hier bedeuten? Und auch deshalb einfordern, dass wir es so annehmen. Hat auch Israel durch alle Jahrhunderte die Auferstehung der Toten erwartet? Und wenn jetzt Gott davon spricht, dann ist das nur reine Logik. Ja? Dass er sagt, so jetzt mache ich das, was ich schon Jahrhunderte vorher verkündigt habe, beziehungsweise habe verkündigen lassen. So erinnern wir ans das Lied Mose, wo Gott über den Mose sagen lässt, ich töte und ich mache lebendig. 5. Mose 32, 39. Dann redet Gott in Jesaja 25 davon, dass er dem Tod ein Ende macht. Ja, das ist der Text, den der Paulus zusammen mit Hosea 13, 14 in 1. Korinther 15 als Beweis für die Totenauferstehung zusammen zitiert. Und so hat auch die Martha in Johannes 11 ganz klar mit einer allgemeinen leibhaftigen Auferstehung Israels aus den Toten gerechnet. Sie gehörte zu denen, die auf Erlösung in Israel warteten, so wie der Simeon und die Anna in Lukas 2. Und sie fällt, die Martha, mit ihrem klaren Bekenntnis zur Auferstehung dem Herrn Jesus fast ins Wort und bekennt Kostbares wegen des Sterbens ihres Bruders. Ich lese uns die Verse Johannes 11, 21 bis 24. Da sprach Martha zu Jesu, Herr, wenn du hier gewesen wärest, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, dass was irgend du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Ich möchte mal behaupten, die Martha ist hier viel gläubiger als ich manchmal in meinem Alltag. Weil ich weiß so vieles in der Schrift und lass mich trotzdem immer wieder von äußeren Dingen durcheinander machen. Ja? Und sie bekennt, es ist kein Problem, es schadet zwar, dass du nicht da warst, aber eigentlich macht es nichts, weil du ja da bist. Und wenn du deinen Gott und Vater bittest, dann wird er das dir geben, was du von ihm bittest. Ein absoluter Glaube. Jetzt sagt Jesus zu ihr, Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Also der Herr Jesus hat ja gar nichts Neues gesagt. Sie hat nur nicht damit gerechnet, dass der Herr Jesus ihn ja jetzt direkt auferwecken wird. Ja? Aber geglaubt hat sie das vollkommen. Und im Grunde hat sich Martha mit ihrem Einwurf auf die Aussage in Hesekiel 37 und anderen Stellen bezogen. Dass der Gott Israels in Hesekiel 37 mit eure Gräber öffnen von einer Auferstehung redet, ist aus der übrigen Weissagung durch Hesekiel bereits klar zu erkennen. Und zwar in Kapitel 16. Und deshalb habe ich auch den Stefan diesen langen Abschnitt lesen lassen, dass er schon einmal anfängt, sich in eurem Herzen niederzulassen. Ja, möchte ich mal sagen. Das wäre also der nächste Punkt. Gott restauriert Israel und benachbarte Nationen durch Auferweckung. Und ich möchte euch bitten, dass ihr jetzt nicht, wenn ich in folgenden Dinge sagen werde, die der Johannes für sein Thema auch schon so ein bisschen angedeutet hat, dass vielleicht so manche Gedankengebäude ins Wanken geraten, wenn wir jetzt weiter nachdenken über den Text. Es würde natürlich den Rahmen dieser Betrachtung sprengen, Hesekiel 16 in allen Einzelheiten zu betrachten. Und deshalb beschränken wir uns auf den Teil, der mit der Deutung Jahwes der Verse Kapitel 37, 11 bis 14 direkt in einem Zusammenhang steht. Und zwar die Frage der Auferstehung der gestorbenen Israels im Zuge seiner finalen oder endgültigen Zurechtbringung. Ich will zuerst einen ganz kurzen Überblick über die ersten 42 Verse geben. Das ist der erste Unterpunkt jetzt. Ein kurzer Überblick zu den Versen 1 bis 42, beziehungsweise 1 bis 42. Was Gott für Israel in Hesekiel 37, 11 bis 14 ankündigt, wird er nach Hesekiel 16 ganz offensichtlich in größerem Ausmaß sogar über Israel hinaus tun. Er wird die umgebenden Nachbarn wenigstens teilweise mit einbeziehen. Und Jahwe nennt dort ja Namen von direkten Nachbarn Israels. Vers 1 in Hesekiel 16, da geht es um die Gräueltaten Jerusalems. Also zunächst Judas und darum, dass sein Gott diese unter Gericht bringt, damit sie zur Umsinnung, zur Umkehr unserer Gotteserkenntnis kommen. Vers 2 bis 34 beschreibt Jahwe die Geschichte Jerusalems und Judas auch wieder in einem Bild, und zwar ein Bild zur Entwicklung eines verwaisten weiblichen Säuglings bis zur Verlobung und Heirat mit ihm selber. Später wird diese seine Ehefrau zur Ehebrecherin und zur Hure, und zwar im geistlichen Sinn, weil Israel bereits aus Ägypten, später dann aus Kanaan und vom um Israel liegenden Nachbarn Assur, Babel, Moab, Ammon, Sidonier und so weiter Götzenkulte in Menge übernahm. Schließlich sogar, dass sie ihre eigenen Kinder durchs Feuer gehen ließen, wie das immer wieder heißt. Die wurden also verbrannt auf Altären für diese Götter. Katastrophal. Ja, so opfern wir ja auch heute Säuglinge im Mutterleib zu Tausenden auf den Altären unserer Vergnügungssucht. Sag's einfach mal so platt. So ist es ähnlich. Ja? In Vers 35 bis 42, Kapitel 16, da verhängt Gott über diese Hure sein Gericht. Denn das Gericht fängt um seiner Gerechtigkeit willen immer zuerst an seinem Haus an. Und dazu gibt es Zeugen in Jeremia 25, dann in Amos 3, was wir ja lesen sollen. Amos 3, 1 bis 2 insbesondere, was dann später Petrus in seinem ersten Brief in Kapitel 4, 17 bestätigt. Nun, der nächste Unterabschnitt, das sind die Verse 43 bis 52. Der Gott Israels vergleicht dort Sünden Jerusalems mit denen seiner Nachbarn. In Vers 43 finden wir dann die zusammenfassende, bedrückende und zugleich wieder kostbare Aussage. Hesekiel 16, 42 und 43. Und ich werde meinen Grimm an dir stillen, und mein Eifer wird von dir weichen, und ich werde ruhig sein und mich nicht mehr kränken. Darum, dass du dich gedacht hast der Tage deiner Jugend und mich durch alles dieses gereizt hast, siehe, so habe ich deinen Weg auf deinen Kopf zurückgebracht. Spricht der Herr, Jahwe, damit du nicht mehr diese Schandtat begehst, zu allen deinen Gräueln hinzu. Das Ziel des Gerichtes Gottes an Jerusalem, Juda eingeschlossen, denn Jerusalem steht hier wohl auch als Synonym für das ganze Südreich, ist also eindeutig. Das Gericht soll das Aufhören des Sündigens bewirken und dann eine Rückkehr zu Jahwe, ihrem Gott. Das heißt, sie müssen quasi, es muss ihnen übel werden vor ihrer eigenen Sünde. Das bedeutet, wenn Gott den Weg des Menschen auf den Menschen zurückbringt, wenn er also ernten muss, was er sät. Nebenbei, alle Gerichte Gottes ausnahmslos haben dieses Ziel, nämlich Strafe, Besinnung, Einsicht, Umdenken, Beschämung, innere Zurechtbringung, geistliche Erneuerung. Ich sag's nochmal, Strafe, Besinnung, Einsicht, Umdenken, Beschämung, innere Zurechtbringung, geistliche Erneuerung. Und dazu bringt unser Gott einfach, wie hier in Vers 43, den eigenen Weg des Geschöpfes auf seinen Kopf zurück. Er braucht sich also nicht irgendwelche fürchterlichen Sachen einfallen zu lassen, sondern er macht einfach, was wir manchmal mit unseren Kindern tun, wenn du jetzt diesen Irrsinn tun willst, dann tu ihn einfach. Ja? Wenn du nicht hörst, dann musst du halt den langen Weg der Erfahrung gehen. Und dann muss sogar Gott noch schadenbegrenzend eingreifen, ja? Damit das Geschöpf nicht alles ruiniert. Ja? Und das ist kostbar. Wir können jetzt natürlich, und die Versuchung ist riesengroß, das in der Schrift nachzuweisen, da gibt es viele, viele, viele Stellen dazu, müssen wir sein lassen. Vers 44 schließlich in unserem Text beginnt Jahwe, wozu er allein die Berechtigung hat, nämlich Sünden verschiedener Leute gegeneinander aufzurechnen. Wenn wir das anfangen zu tun, dann geht es hundertprozentig daneben. Ja? Aber Gott, der ja alles kennt, alle Eventualitäten sieht, der kann alleine richtig Sünden gegeneinander aufrechnen. Und das macht er hier. Er vergleicht die Sünden Jerusalems, also Jerusalem, was für Juda steht, in Vers 46 mit Samaria und ihren Tochterstädten, also mit dem Nordreich, das zur Zeit von Hesekiel 16 bereits komplett in der Diaspora war. Ja? Muss man bedenken. Vers 46 noch, Sodom und ihre Töchter, Gomorra, Zeboim, Zoar. Vers 50 von Gott nach 1. Mose 19 gnadenlos verbrannt. Ja? Auch die nimmt Gott her, die leben schon viel, viel länger nicht mehr, ja? Wie die, die damals noch zur Zeit Hesekiels lebten. Schließlich Vers 57 nennt Gott Syrien oder Aram und die Philister. Sie verachteten Jerusalem offensichtlich wegen seines Verhaltens. Vers 27. Jahwe nennt Jerusalem, die Jerusalem umgebende, hier namentlich aufgeführten Nationen, Schwestern Jerusalems. Interessant, ja, wie Gott es sieht. Gottes Ergebnis dieser Vergleiche ergibt folgendes Bild. Vers 47, Jerusalem hat verderbter gehandelt als Samaria mit ihren Töchtern. Samaria wohnt zur Linken Judas. Wenn wir das verstehen wollen, dann müssen wir nach Jerusalem uns auf den Tempelplatz stellen und nach Osten schauen. Osten ist im Hebräischen vorne, Westen ist hinten, Süden ist rechts und Norden links. Ja? Also die vier Himmelsrichtungen bedeuten im Hebräischen beides. Vorne Osten, wo die Sonne aufgeht, hinten Westen, wo sie untergeht, links Norden, wo die Feinde immer herkommen und Süden, wo es heiß ist. Ja, rechts. Vers 47, also Jerusalem verderbter als Samaria mit ihren Töchtern. Und die sind ja bereits im 6. Jahr Hiskias, also um die 130 Jahre früher schon, nach Assyrien weggeführt worden. Vers 51 kommt Samaria dran. Es hat nicht die Hälfte der Sünden Jerusalems begangen. Vers 48. Sodom und seine Tochterstädte haben nicht gesündigt wie Jerusalem, also weniger. Und heute steht ja selbst der Weltmensch sagt ja manchmal heute noch, da geht's zu wie in Sodom und Gomorra. Ja. Ja? Der Weltmensch. Ja. Vers 51, Jerusalem hat seine umliegenden Schwestern durch ihre Sünden sogar als Gerechte erscheinen lassen. Wenn man sich das mal vorstellt. Interessant ist, dass von Sodom zur Zeit dieser Weissagung nichts mehr existierte, auch keine Nachkommen. Ja? Und Gott sieht den noch als Referenz und Anklagepunkt gegen Jerusalem, das viel später lebte, benutzt. Vers 52, darum muss Jerusalem seine Schmach tragen, weil sie ihre umliegenden Schwestern rechtfertigte durch ihr Verhalten. Und zwar nach dem Wort in Jesaja 1,27, Zion wird erlöst und es heißt, dort losgekauft werden durch Gericht. Ja? Das bisher geschilderte Beurteilungs- und Gerichtsverfahren Gottes bringt also so manche menschliche und fromme Vorstellungen durchaus ins Wanken. Besonders, wenn wir jetzt weiterlesen in diesem Text. Nächster Punkt, Vers 53 bis 63, zur Rechtbringung Jerusalems und seiner Nachbarn. Vers 53 geschieht nun etwas ganz Erstaunliches und völlig Unerwartetes. Vers 53 sagt Gott, und ich werde ihre Gefangenschaft wenden. Erstens die Gefangenschaft Sodoms und ihrer Töchter. Die schon seit Menschengedenken nicht mehr da sind. Ja? Zweitens die Gefangenschaft Samarias und ihrer Töchter. Und drittens die Gefangenschaft deiner Gefangenen. Ja? Und deine eigene Gefangenschaft, also Jerusalems, in ihrer Mitte. Gott nennt die Namen der Nachbarn Israels zuerst. Zweck der Maßnahme Gottes ist, Vers 54, auf dass du deine Schmach tragest und dich schämest alles dessen, was du getan hast, indem du sie tröstest. Das bedeutet, diese Zurechtbringung und das Zurückbringen, ja, dieser Nationen wird Israel dazu bringen, dass sie ihre Nachbarn trösten. Behaltet das mal im Gedächtnis. Was für eine Maßnahme. Kein weltliches Gericht würde eine solche verhängen. Sie würden sagen, das geht überhaupt nicht. Wie ganz anders ist unser Gott, der sich über den Erfolg seiner Mittel absolut sicher ist. Die bei weitem größere Sünderin muss sich also zunächst einmal über ihre eigene Sünde schämen und die, welche weniger sündigten, also Samaria, Sodom und so weiter, trösten. Wahrhaft trösten kann doch aber jemand nur, wenn er von dem Gott allen Trostes selber getröstet wurde, oder? Erst wenn ich mal richtig Trost erfahren habe selber, dann kann ich doch jemand anders, den ich in seinem Elend liegen sehe, trösten. Weil wenn das nicht so ist, dann wird er merken, oh Jemine, was will denn der mir sagen? Der hat es ja noch gar nicht erlebt. Der könnte dann sagen, komm du erst einmal in so eine Situation, wie ich gerade bin. Und dann red wieder zu mir. Ja? Und er würde recht haben. Zacharia 8, Vers 13. Ich glaube, der Daniel hat die Stelle erwähnt und auch der Johannes, meine ich. Und es wird geschehen, gleich wie ihr Haus Juda und Haus Israel ein Fluch unter den Nationen gewesen seid. Also werde ich euch retten und, jetzt füge ich mal ein, dann erst werdet ihr ein Segen sein. Fürchtet euch nicht, stärket eure Hände. Oder Zacharia 8, Vers 22 und 23 haben wir auch dieser Tage schon gehört. Und viele Völker und mächtige oder zahlreiche Nationen werden kommen, um Jahwe der Heerscharen in Jerusalem zu suchen und Jahwe anzuflehen. So spricht Jahwe der Heerscharen, in jenen Tagen werden 10 Männer aus allerlei Sprachen der Nationen ergreifen, ja, ergreifen werden sie den Rockzipfel eines jüdischen Mannes und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Jahwe mit euch ist. Heute sagen die Nationen am besten, wir machen Israel komplett platt. Ja. Denn das ist der Grund, warum es in der Welt keinen Frieden gibt. Und dann sehen wir, dass sie ein Stück weit Recht haben. Warum? Wegen dieser Aussage in Zacharia 8. Aber die Nationen haben natürlich kein Recht, sich an die Stelle Gottes zu setzen. Und das ist das Problem. Der Melokalischer, der in Jerusalem eine messianische Gemeinde leitet, der übrigens von seiner Denke her in manchen Punkten hier sprechen könnte, ja, der hat einmal gesagt, Geschwister, ihr müsst Israel zurechtweisen, aber setzt euch bitte nicht auf die Stühle eurer Feinde, sondern auf die Bänke unserer Freunde. Ja. Wichtiges Wort. Ja, Korrektur kann ich anbringen, wenn ich mich auf die Bank dessen setze, den ich korrigieren möchte. Also mich mit ihm vereine und nicht gegenüber auf die Richterbank. Ja, das ist einfach ein Prinzip Gottes. Paulus in Römer 11, 15 sagt, ihre Wiederannahme wird Leben aus Toten bedeuten. Das passt genau hierher. Wenn Israel wieder angenommen wird, das heißt geistlich erneuert sein wird, dann bedeutet das für die übrigen Leben aus Toten. Bemerkung, hier haben wir ein Beispiel, was ich vorhin schon sagte, dass das Gerichtsprinzip Gottes immer so ist, dass es ausnahmslos zur Umkehr und zur Rechtbringung des Gerichteten zum Ziel hat. Ja, Gericht Gottes hat immer und ausnahmslos die Umkehr und Zurechtbringung des Gerichteten zum Ziel. Und wie das nun praktisch aussieht, und jetzt sind wir praktisch dort angekommen, wo wir von Hesekiel 37 herkommen, wo Gott die Gräber öffnet. Das erklärt uns jetzt Gott, wie er Gefangenschaft wendet. In den folgenden Versen 16, Kapitel 16, 55. Und deine Schwestern, Sodom und ihre Töchter werden zurückkehren zu ihrem früheren Stand. Und B, Samaria und ihre Töchter werden zurückkehren zu ihrem früheren Stand. Und auch du und deine Töchter, ihr werdet zurückkehren zu eurem früheren Stand. Logisch kann zurückführen zu ihrem früheren Stand nur bedeuten, dass diese Völker oder Volksgruppen real körperlich in ihre alten Gebiete um Jerusalem zurückkehren werden. sonst kommen sie nicht in ihren alten Zustand zurück. Ist doch logisch. Und zwar ungeachtet, was für eine Beziehung diese Leute je zu dem Gott Israels hatten. Gott sagt es einfach, ja. Und er sagt auch nicht, ich hole ein paar die Frommen und die da versucht haben, gerecht zu leben, die bringe ich dann zu euch. Nee, er sagt, er bringt die einfach alle zurück in ihren früheren Zustand. Das haut eigentlich dem Fass den Boden raus, ja. Und ich kann deshalb verstehen, warum viele mit Hesekiels Prophetie nichts anfangen können. Warum? Weil sie nicht glauben jedem Wort, das da geschrieben steht. Und weil es in unsere Denkschemata nicht so richtig passen will. Und vor allem nicht zu unserem Gott, dessen Gedanken bezüglich der Zurechtbringung viel, viel höher sind als unsere Gedanken, sagt er in Jesaja 55. Ungeachtet also, welche Beziehung diese Völker zu Gott hatten, bringt Gott die einfach zurück in den früheren Zustand. Und das verlangt der einfache, buchstäbliche Schriftsinn hier. Bei Samaria, Nordreich Israels und Sodom sind ja reale Völker und Menschen angesprochen. Zudem endet die bild- und gleichnishafte Beschreibung in Kapitel 16 spätestens mit Vers 42. Denn dort ist es ja auch so, dass Gott ein Bild nimmt, ja, bis Vers 42, das geht es, und dann geht der Übergang in die Deutung, was Gott darunter versteht und sagen will. Und was er da draus macht, was da geworden war in den ersten 42 Versen der Geschichte Israels. Da es sich aber um Menschen und Volksgemeinschaften handelt, die heute gar nicht mehr leben, ja bereits zur Zeit der Weissagung in Hesekiel 16 teilweise schon nicht mehr vorhanden waren, muss Gott etwas ganz Besonderes tun, um das, was wir eben in Vers 55 gelesen haben, zu bewerkstelligen. Vers 61 erklärt, was er weiter tun wird. Und du, Jerusalem und Juda, wirst deiner Wege gedenken und dich schämen. Wenn du deine Schwestern empfangen wirst, die größer sind als du, samt denen, die kleiner sind als du, und ich sie dir zu Töchtern geben werde, aber nicht infolge deines Bundes. Das heißt, nachdem Jerusalem Buße getan haben wird, Gott an ihnen sein Gericht beendet hat, gibt er ihnen die Nationen Syrien, Philistäa, Sodom, Samaria zu Töchtern. Er macht etwas außergewöhnlich Neues hier. Und das ist im Bunde Israels, also im Bunde Jahwes mit Israels gar nicht enthalten. Das ist jetzt also etwas, was er neu hinzumacht. Denn er hat mit keinem Volk einen Ehebund gemacht. Und das wird er auch nicht. Sondern er hat einen einzigen Ehebund mit seinem Volke Israel. Der erste Bund, den hat Israel gebrochen. Darum ist auch der Ehemann gestorben am Kreuz. Und jetzt können sie nach Römer 7 eines Neuen werden. Eines neuen Ehemannes, des aus Toten Auferstandenen. Nämlich des Christus. Und wir sehen, dass die ganzen Verse, sowohl Hesekiel 37 und 16, in dem Zeitraum der finalen Zurechtbringung Israels laufen müssen. Das fordern die Verse hier. Weil sonst müssen wir wieder anfangen, eine symbolische Deutung vorzunehmen. Die kann nur in einer Katastrophe enden. Ja? Das heißt, wir müssen zur Rechtbringung Israels manche Dinge unterbringen, ja, die wir bisher dort gar nicht gesehen haben, unter Umständen. Ja. Das sage ich jetzt einfach mal so hinein. Mit Juda und Jerusalem handelt er wie folgt. Vers 60 jetzt in Kapitel 16. Und ich will gedenken meines Bundes mit dir in den Tagen deiner Jugend. Kapitel 16, Vers 8 ist der Ehebund, der Heirat Gottes mit seinem Volk erwähnt. Und will mit dir einen Bund für Zeitalter errichten. Jahwe spricht hier den ersten Ehebund vom Sinai an, den er mit den 12 Stämmen gemacht hatte. Weiter in Kapitel 16, 62 und 63. Und ich werde meinen Bund mit dir errichten, und du wirst wissen, dass ich Jahwe bin, auf dass du eingedenk seiest und dich schämest und den Mund nicht mehr auftust wegen deiner Schmach, wenn ich dir alles vergebe, was du getan hast.
Kannst du mir das Geschenk nochmal sagen? Du sagst, zurückbringen in den früheren Stand. Was heißt das? Schon gerichtet und... Oder darf ich das jetzt erst
Gehe ich gleich nochmal drauf ein. Da, ja, das ist wichtig, da werden wir gleich noch was dazu sagen. Ich habe jetzt mal versucht, die Tatsachen einfach mit anderen Worten noch einmal zusammenzufassen, was diese Verse aussagen. Wenn wir die Verse 62 und 63 nehmen, wo Gott sagt, wenn ich dir alles vergebe, was du getan hast, dann ist es eine absolute Vergebung, die da steht. Ja. Und es wird bekräftigt mit der Aussage, Spruch Jahwes. Das heißt, keine Diskussion. Das heißt, Punkt. Punkt. Keine Deutung. Punkt. Also aufgrund des ersten Bundes, des Ehebundes, in den Tagen der Jugend vom Sinai nämlich, wird er mit ihnen einen völlig neuen Ehebund machen. Einen Bund für Zeitalter. Ja? Durch das Blut des Bundes Jesu. Denn er sagt, dieser Bund ist der neue Bund in meinem Blut. Und genau vom selben Bund spricht Jeremia 31, Vers 31 bis 34. Das Blut des Bundes erwähnte Herr Jesus in Lukas 22, Vers 20 bei dem Abendmahl dort. Den ersten Bund hatte Israel gebrochen, Vers 59 in unserem Text. Und ihr erster Mann Jahwe, der sie machte, nach Jesaja 54, Vers 4, der starb am Kreuz. Damit ist die erste Ehe vom Sinai offiziell sogar mit Brief und Siegel des Gesetzes gelöst. Und Israel darf eine neue Hochzeit eingehen. Ja? Weil vor Gott gibt es keine Ehescheidung. Ja? Die Ehe bleibt für dieses Leben bestehen. Auch wenn wir uns Scheidebriefe schreiben. Ja? Nun kommen die logischen Schlussfolgerungen aus den Versen 50 bis 53 bis 63. Nach dem buchstäblichen Schriftsinn ergibt sich jetzt im Einzelnen Vers 63 Jerusalem und Jehuda als Gesamtheit der deutlich größten Sünderin verglichen mit allen genannten Referenznationen, denen vergibt Gott alle ihre Sünden. Auch an dieser Stelle müssen wir klar sehen, da kann es nicht um die letzte Generation der noch lebenden Israeliten sich handeln. Weil das sind ja beileibe nicht alle Sünden Israels, sondern das sind alle Sünden Israels gemein von dem Zeitpunkt, da es Israel begann zu existieren, bis zu ihrem Ende. Ja. Ganz einfach. Und damit beschämt er sie durch die ihnen zugewandte Güte und Gnade und Vergebung. Nach dem Hebräischen kann man das Wort Chesed mit Güte und Gnade übersetzen. Das ist gleichwertig. Ja? Das steht hier. Petrus hat es im Bilde für sein Volk einmal persönlich erlebt, nämlich bei dem großen Fischzug in Lukas 5, 5 bis 9. Da haben sie die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und dann kommt der Herr Jesus und sagt gegen Mittag, jetzt fährst du mal auf die Höhe des Sees und wirfst die Netze aus. Ein völliger fischereitechnischer Blödsinn. Ja. Ja. Der Petrus hat auch moniert, ja. Und dann fährt er raus und was passiert? Die Netze reißen. Ja, bei diesem Fischzug sind die Netze gerissen. Und jetzt hören wir mal, was der Petrus sagt. Und dann werden wir uns an unser Kapitel erinnern. Als Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Gehe von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fang der Fische, den sie getan hatten. Das heißt, der Petrus hat was erlebt, mit dem er nie gerechnet hätte. Und was hat er dabei erkannt? Durch die Güte Gottes wurde er zur Sündenerkenntnis gebracht. Ja? Und genau das Gleiche wird passieren, wenn Gott sein Volk aus den Toten holt und sie wieder in dieses Leben zurückbringt. Und dann erst werden sie erkennen, dass sie Sünder sind. Im eigentlichen Sinn. Das steckt dahinter. Denn dieses heilende Entsetzen wird dann Jerusalem und Juda erfassen, wenn ihnen bewusst wird, dass diese Sündenrechnung, die Gott hier in diesem Kapitel aufmacht, stimmt. Ja, dass sie zugeben müssen, jawohl, wir sind die elendesten aller Völker. Paulus sagt was? Ich bin der Erste der Sünder. Und auch da ist er ein Beispiel für sein Volk. Ja, wie hat Paulus den Herrn erlebt? Durch Sehen. Ja, er hat ihn gesehen und dann sagt der Herr, wer bist du? Und dann sagt der Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und genau das Gleiche wird Israel als Volk erleben. Sichtbar, wenn der Herr kommt. Vers 53 und 55, Gott wendet die Gefangenschaft der Referenznationen, die natürlich um ihrer Sünde willen ebenfalls in das Gericht Gottes gekommen sind. Keine Frage. Wir können das ja in den Versen 48 bis 50 nachlesen, wo Gott dann erklärt, warum er die Sodomer Leute weggetan hatte, ja, was denen ihre Schuld war. Und dazu bringt Gott diese Nationen wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurück und übergibt sie dann in diesem noch unerretteten Zustand denen er alles vergeben hat. Und an der Stelle müssen wir bedenken, was der Judas in seinem Brief über Sodom und Gomorra schrieb. Ich lese Judas 1, Vers 7. Wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, also die Töchter Israels nach Hesekiel 16, 53, die sich gleicherweise wie diese der Hurerei ergaben und anders artigem Fleische nachgingen, als ein Beispiel vorliegen, in dem sie, und jetzt müsste man genauer lesen, nach dem Griechischen eines Zeitalter langen, das heißt für uns unbekannt lang andauernden Feuersstrafe leiden. Also Sodom leidet jetzt noch Strafe im Feuer. Wenn aber der Herr Sodom in seinen ursprünglichen Zustand zurückbringen wird, dann muss er sie aus dem Feuer holen und auferwecken. Ja? Und zwar in ihr irdisches Leben, so wie Israel auch. Ja? Ich werde eure Gräber öffnen, sagt Gott, und euch in das Land Israel bringen. Und ich werde meinen Geist in euch geben und erst dann gibt es ja Sündenerkenntnis. Da nun Sodom und seine Töchter heute überhaupt nicht mehr existieren, auch nicht in abgewandelter Form, die sind ja alle im Feuer umgekommen, muss Gott sie eben aktuell aus dem Totenreich, wo sie die Strafe gerade absitzen, nach dem Zweck, den der Herr in Vers 53 und 55 unseres Textes nennt, genau aus diesem Gericht rausnehmen. Und dann muss er sie nach Jerusalem Jerusalem und Juda diese Leute als Töchter zuführen. Und dann muss Juda etwas an ihnen tun. Was? Trösten. Das geht aber nur, indem er sie durch Auferweckung aus den Toten wieder in das Leben im Fleisch, die Antwort auf die Frage vorher, ins Leben im Fleisch zurückbringt. und dann mit ihnen praktisch einen Neuanfang macht, so wie wir auch im Fleische durch Einwirkung des Geistes Gottes uns als Sünder erkennen, ja, und dann von ihnen her neu werden. Genau dasselbe gilt mindestens für die anderen genannten Nationen, Samaria, das Nordreich, die 10 Stämme. Dann gilt es für Syrien und Philistäa, denn sie leben ja auch nicht mehr. Und Jahwe wird auch diese wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückbringen. Wir können also das nicht vergeistigen, indem wir sagen, dass Gott die alten Grenzen wiederherstellt. Ja. Und die Völker, die da jetzt leben, sozusagen in diese alten Grenzen zusammenpfercht. Das geht nicht. Ja. Sondern er holt die Leute, die damals gelebt haben, zumindest einen Teil, wir wissen es nicht genau, ist auch egal, holt er zurück in ihren alten Zustand. Welchem Umfang diese Erweckung haben wird, diese Auferweckung haben wird, wie viele Menschen betroffen sind, sagt uns die Schrift nicht. Aber sie sagt ganz klar und eindeutig, dass Gott es machen wird. Und genau so weit nehmen wir es auch an. Jetzt gibt es wieder 100 Fragen, ja, wie Gott es im Einzelnen macht. Das ist völlig egal. Er macht's. Und weil hinten steht Spruch Jahwes, wissen wir, was wir zu tun haben. Nämlich warten, bis es macht. Und dann sehen wir es, was passiert. Und ihm einfach jedes Wort glauben, das hier steht. Ganz einfach. So ihr nicht werdet wie die Kinder. Ja? Ganz einfach, vertrauensvoll hingeben. An der Stelle sei auch die Bemerkung erlaubt, in der vergangenen Geschichte gibt es nicht auch einen Hauch von Hinweis, dass so etwas, was der Herr hier beschreibt, geschehen wäre. Ja? Es irgendwie abgelaufen wäre, nicht einmal teilerfüllt sind diese Aussagen hier. Weder Hesekiel 37 noch Hesekiel 16. Das mag jetzt natürlich verrückt und utopisch und unvorstellbar und undurchführbar klingen für unser beschränktes Denken. Ja. Na sicher. Ja. Aber bitte, in unserem Text redet nicht irgendwer, sondern Jahwe. Punkt. Hesekiel 16, 63 hört auf, Spruch Jahwes. Dann wollen wir uns erinnern, dass er durch Jeremia in Kapitel 1, 10 sagen lässt, ich rotte aus, ich reiße nieder, ich zerstöre, ich baue und pflanze. Also zuerst kommt das Gericht und dann der Aufbau, der Wiederaufbau. Dann sagt er in 5. Mose 32, hatte ich vorhin schon gesagt, ich töte und mache lebendig. Ich zerschlage und ich heile. Und die Hannah in ihrem Gebet greift das als Lobpreis auf, indem sie sagt, er führt in den Scheol hinab und wieder herauf. Er kann das genauso, wie er Jona durch einen von ihm bestellten Fisch verschlingen und 3 Tage später, nachdem er, wie wir dort lesen, nach zu dem Fisch geredet hatte, der Fisch, den Jona ans Land erbrochen hat, so heißt es nach dem Hebräischen, ja, er hat ihn erbrochen. Und zwar nicht, weil er gerade einen schlechten Magen hatte, sondern weil Gott zu dem Fisch gesagt hat, du machst es jetzt. Ja, so war das nämlich. Er redete zu dem Fisch, steht da, und dann erbrach der Fisch den Jona ans Land. Jesaja 32, 26 und 27, da heißt es, in einer ausweglosen Situation Jeremias, und das Wort Jahwes geschah zu mir also, siehe, ich bin Jahwe, der Gott allen Fleisches. Sollte mir irgendein Ding unmöglich sein, oder zu wunderbar sein. Die nächste Konsequenz aus unserem Text lautet als Frage formuliert: Muss denn Jahwe, wenn er dem größten Sünder alle Schuld vergibt, um seiner Gerechtigkeit willen den übrigen Nationen, die viel weniger gesündigt haben als Israel, nicht auch alles vergeben? Ist doch logisch. Was ist dran schwierig? Wir können uns natürlich dann höchstens aufregen wie der Jona, dass Gott jetzt die Stadt verschont hat. Da werden wir ja noch drüber hören, will ich nichts weiter sagen. Aber das ist genau die Situation vieler frommen Leute. Die regen sich auf, dass Gott irgendwann einmal Leute wieder ins Leben bringt, die es ja verdient haben und sich nicht bekehrt haben wie ich.
Ja.
Oder? Und was sagt denn der David, nachdem er bezüglich seiner Sünde Gott mit der Batseba zur Besinnung gekommen war? Lehren will ich die Übertreter deine Wege, und die Sünder werden zu dir umkehren. Der David hat eine gigantische Sünde begangen damals. Er spricht noch als Gotteskönig, als Mann nach dem Herzen Gottes. Er hat einen Mord beauftragt und er hat diesem Mann seine Frau genommen und den Ehebruch erzwungen. Und ich möchte euch warnen zu sagen, ja, die Batseba hat sich verführen lassen. Das ist alles Blödsinn. Denn die Batseba hatte keine Chance, denn der König konnte bestimmen, wer mit ihm ins Bett geht und wer nicht. Das war damals so. Und das ging bis in die jüngste Zeit, selbst in unserem Land noch. Auf jeden Fall ist es klar, der die größte Sünde getan hat, alles vergeben bekommen hat, der kann jetzt den Sünder lehren, wie man aus der Sünde wieder rauskommt. Ja? Deshalb kann der David das sagen. Römer 11, Vers 15, denn wenn ihre, nämlich Israels, Verwerfung die Versöhnung des Kosmos bedeutet, was wird ihre Wiederannahme anderes bedeuten als Leben aus Toten? Hier haben wir einen ganz klaren Bezug zu Hesekiel 37 und 16. Für Jerusalem und Samaria gilt ja eben dasselbe Verfahren Gottes, dass er a. ihre Gefangenschaft wendet, das heißt ihr Gericht beendet, und b. sie ihren früheren Zustand zurückbringt, haben wir gelesen, alle Israeliten werden nach Israel gebracht. Ja, alle, keiner bleibt mehr übrig. In ihren früheren Zustand zurückführt und natürlich auch welche aus den Toten holt, Hesekiel 37, 11 bis 14, dann C, ihnen alles vergibt, was sie getan haben. Und dazu muss er ihnen allen auch seinen Geist geben, denn ohne Geist gibt es weder Umsinnen noch Gotteserkenntnis. Das hat Mose bereits sehr klar zum Ausdruck gebracht. Er schrieb nämlich in 5. Mose 29, 4 seinem Volk zur lebendigen Erinnerung Folgendes auf. Es waren bis dahin 40 Jahre Gericht seit dem Auszug aus Ägypten vergangen. Als der Mose das sagt, was ich jetzt vorlese. 5. Mose 29, Vers 4. Aber Yahweh hat euch nicht ein Herz gegeben, zu erkennen und Augen zu sehen und Ohren zu hören bis auf diesen Tag. Was hat denn der Mose da erkannt? Gott muss dem Volk ein neues Herz geben, sonst schnitzen alle Wunder nichts, die sie 40 Jahre lang gesehen haben. Denn nur der Glaubende merkt, dass es ein Wunder ist. Auch wenn er das Geschehen sieht. Ja, wenn heute ein Wunder passieren würde, dann kämen ein Haufen Wissenschaftler auf den Plan und Philosophen und sonstige und würden irgendwelche fadenscheinigen Dinge des Zufalls uns erklären versuchen. Aber der glaubt, der wird sehen, aha, da hat Gott eingegriffen. Und nur der Glaubende kann das. Und genauso wird es da sein. Also muss der Gott Israels das selber tun. Er muss selber seinen Geist in das Innere der einzelnen Israeliten geben. Er muss ihnen selber ein neues Herz geben. Und dann erst können sie erkennen, dass sie gesündigt haben und dass sie viel mehr gesündigt haben als alle anderen. Und wenn wir in Sacharja 12 hineinschauen, wo vom Geist des Flehens steht, den Gott ausgießen wird, was wird denn der bewirken? Das große Weinen. Was wird es noch bewirken? Dass sie erkennen, ja Mensch, der da kommt, der war ja schon mal da und wir haben umgebracht. Glaubt ihr, dass die Leute, die bis dahin leben, das sagen können? Wir haben den Christus umgebracht. Symbolisch ja. Aber wenn er die rausholt, die ihn tatsächlich umgebracht haben, und sie dann zur Besinnung kommen und sagen, ja Mensch, Meier, ja, das haben wir gemacht. Ist ja furchtbar. Das geht ja eigentlich gar nicht. Der Herr Jesus sagt doch nicht in Matthäus 23, 39, wenn ihr Generationen, die ihr nach 2000 Jahren auf der Erde leben werdet, sagen werden, gesegnet seid ihr, da kommt im Namen des Herrn. Wem sagt er das? Zu denen, die er ein Kapitel lang runterlaufen hat lassen. Ihr Pharisäer, ihr Heuchler, ihr werdet sagen, gesegnet seid ihr, da kommt im Namen des Herrn. Also muss er die doch restaurieren. Sonst geht es doch gar nicht. Ja? Und auch da, ich muss mich selber sehr zusammennehmen, ja, als ich das gelesen habe, dass ich einfach bestimmte Gedankengänge, die ich eingeprägt hatte, neu refidiert habe und mir überlegen musste, viele Dinge muss ich wörtlicher nehmen, als ich es bisher getan habe. Ja? Ezekiel 36, 33 steht geschrieben, so spricht der Herr Yahweh, an dem Tage, da ich euch reinigen werde von allen euren Missetaten, da will ich die Städte bewohnt machen und die Trümmer sollen aufgebaut werden. Genau entsprechend Ezekiel 16, Ezekiel 37 und vielen, vielen, vielen anderen Stellen. Zum Schluss noch einmal Jeremia 31. Und sie werden nicht mehr ein jeder seinen Nächsten und jeder seinen Bruder lehren und sprechen, erkennet Yahweh. Denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht Yahweh. Denn ich werde ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nicht mehr gedenken. Und das sind Zusammenhänge, die genau auf Ezekiel 16 passen. Und ich hatte schon erwähnt, der Jeremia hat das dort in Jerusalem verkündigt, unter Ezekiel, unter denen, die in der babylonischen Gefangenschaft waren, und zwar allen denen, die auch in der assyrischen Gefangenschaft waren, denn Babel hatte ja Assyrien eingenommen. Und das heißt, dort, wo die 10 Stämme hin verfrachtet wurden, da hat später Gott Juda hingebracht. Und dann hat er denen dort Propheten gegeben und hat genau das predigen lassen, was er vorher in Jerusalem predigen ließ. Auch diese Stellen können sich gerade im Kontext von Ezekiel 16 und 37 nur auf den am Ende des gegenwärtigen Zeitalters übrig gebliebenen Teil Israels beziehen, nicht nur, ja, also dem, der lebens ins Millennium eingehen wird. Denn sonst würde ja Gott nur einem Teil seines Volkes alles vergeben. Ja? Eben nur dem am Ende des Zeitalters übrig gebliebenen. Die Zeit ist jetzt schon weit fortgeschritten, hatten auch eine lange Einleitung, aber ich will trotzdem nicht überziehen, denn es gibt genügend zu verdauen. Möchte ich nur die Rückfrage stellen noch, hat denn Gott die Berechtigung, einfach irgendwelche Leute aus den Toten zu holen? Wer weiß, was in Römer 14, Vers 9 steht? Ihr dürft auch aufschlagen. Da steht, Denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, auf dass er herrsche, sowohl über Tote als auch Lebendige. Das bedeutet, seit Golgatha hat Gott freie Hand, nach Hesekiel 16 und 37 zu verfahren, und niemand kann sagen, du verletzt deine eigenen Prinzipien. Denn er hat ja für die alle bezahlt. Und wenn er jetzt schon welche rausholt, der holt beileibe nicht alle raus zu diesem Zeitpunkt, nicht alle Toten, das wissen wir aus der Offenbarung, aber er holt welche raus. Ja? Und dann verfährt er so, wie wir es hier lesen. Und das müssen wir verinnerlichen. Ich möchte noch Apostelgeschichte 26, 6 bis 8 lesen. Zum Schluss heute die letzte Stelle. Und nun stehe ich vor Gericht wegen der Hoffnung auf die von Gott an unsere Väter geschehene Verheißung, zu welcher unser zwölfstämmiges Volk unablässig Nacht und Tag Gott dienend hinzugelangen hofft, wegen welcher Hoffnung, o König, ich von den Juden angeklagt werde. Warum wird es für euch für etwas Unglaubliches gehalten, wenn Gott Tote auferweckt? Zumal er nach Römer 14 die volle Berechtigung hat. Wir wollen dann in den verbleibenden zwei Diensten noch uns zu zwei Themen weiter fragen, welche weitere Verbindungen aus Altem und Neuem Testament gibt es zu diesen beiden Hesekiel-Texten. Nächste Versammlung geht es um Zusammenhänge in Bezug auf das Neue Testament und dann in der letzten Stunde noch in Bezug auf Prophetien im Alten. So viel für heute. Vater, hab Dank, dass du uns in deinem Wort immer wieder herausforderst, dass wir allem glauben, was geschrieben steht, und zwar so, wie es da steht. Und da will ich mich auch ganz persönlich beugen und dich bitten, dass du mich bewahrst, dass ich das Wort so nehme, wie es da steht. Und nichts hinzufüge und nichts weglasse. Und so segne dein Wort an uns allen und segne dein Volk. Hab Dank. Ja, und bring bald das Gericht, von dem wir hier gelesen haben, dass sie dann zur Umkehr bringen. Denn ohne Gericht werden sie nicht umkehren, hast du gar gesagt. Hab Dank, du wirst es tun. Amen.